Ja, schön, dass ihr zum ersten Abschaltsonntagsspaziergang heute gekommen seid. Wir haben jetzt als Anti-AKW-Bewegung sowohl hier in der Gewestheim wie bundesweit ein, ist das Lautsprecher auch? Ich habe gerade alles klar. Also wir haben als Anti-AKW-Bewegung jetzt ja wirklich nach Streckbetrieben großen Erfolg mit dem Abschalten am 15. April bundesweit der letzten drei AKWs gehabt. Vorausgegangen sind dem Jahr, wo wir ja alle auch aktiv beteiligt waren, die jahrzehntelange Auseinandersetzungen, sowohl praktisch auf der Straße, an der Atomanlage, wie bei den Kastortransporten, wie aber auch in Auseinandersetzungen mit Behördengenehmigungen und so weiter und so fort. Wir haben uns natürlich als ABC auch überlegt, was heißt das jetzt für uns, und haben dann gesagt, ja okay, jetzt ist zwar abgeschaltet, aber das Thema Atom ist noch lange nicht vorbei. Deshalb werden wir, wie Markus es eben schon gesagt hat, in reduzierter Form Sonntagsspaziergänge weitermachen. Also wir haben den nächsten geplant, dann im Oktober. Und dann haben wir auch schon zwei Planungen gemacht für 2024. Sodass wir, dass wir davon ausgehen können, dass wir zwischen 3 und 4 Sonntagsspaziergänge jährlich machen. Und nächstes Jahr die Tradition dann eben auch im Februar wieder fortsetzen. Es ist nämlich eine Gelegenheit, sowohl hier sich zu treffen, unter Aktiven sich auch auszutauschen oder auch wenn Interessierte kommen, dass sie Infomaterial bekommen, Kontakt zu uns bekommen. Und wie wir hier auch sehen, Radler, Autofahrer, visuell sind wir auch noch hier präsent und genau das wollen wir. Warum sagen wir, Thema Atom ist noch lange nicht vorbei? Jetzt hat 2011 ja der Rückbau im Block 1 begonnen, jetzt kommt noch der sogenannte Rückbau vom Block 2. Es gibt hier die Standardlager. Und die Langzeitlagerung Atom ist vollkommen unklar, würde ich nachher auch noch mal kurz was dazu sagen. Vor allen Dingen aber auch Uranfabrik in Gronau und die Brennelementfabrik in Lingen laufen weiter. Lingen versorgt mindestens 35 europäische Atomkraftwerke auch zukünftig mit Brennelement. Und Uranfabrik Gronau gibt es Pläne in den Hinterzimmern, dass da eventuell jetzt groß noch Rosatom, also der russische Energiekonzern, Atomkonzern einsteigen soll. Nächstes Jahr haben wir auch 2024 Europawahlen. Und es gibt ja die unsägliche EU-Taxonomie mit grünem Label für Atom und Strom. Und wir müssen auf jeden Fall permanent thematisieren, dass es keine finanziellen Hilfen aus EU-Töpfen für den Erhalt oder erst recht nicht für den Bau von neuen AKWs geben darf. Und das werden wir auch zukünftig dann alle 4 bis 6 Wochen wieder in der Mailingliste, also mit unserer Mailingliste als Info an euch verschicken. Immer aktuelle Themen dazu. Für heute haben wir uns zwei Sachen vorgenommen. Das eine natürlich, was bedeutet es, das Abschalten praktisch, der Start vom Rückbau in Bezug auf die Radioaktivität. Und dann natürlich auch der aktuelle Stand, da tut sich ja gerade wöchentlich was Neues zum Thema Energiewende. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ihr jetzt hier runterschaut, zwischen den Bäumen durch, ist zum ersten Mal, dass wir jetzt hier sind, dass keines der beiden AKWs in Betrieb ist, also Revision ausgenommen. Und dass wir jetzt aber auch die Situation haben, dass ihr endgültig abgeschaltet bleibt, in dem Sinne, außer wenn es politisch noch die allergrößten Eruptionen gibt. Heißt aber auch, dass jetzt die Gefahr von einem Supergau im radioaktiven Betrieb, Stichwort Dampferzeuger und so weiter, diese Gefahr haben wir jetzt real nicht mehr. Aber wir haben dasselbe Thema wie in Fukushima. Es müssen noch viele Jahre jetzt die hochradioaktiven Brennelemente, die im Reaktorkern vom Block 2 gekühlt bleiben. Und das ist das Thema, wo auch jetzt natürlich beachtet werden muss beim ganzen Beginn des Rückbaus. Wir haben im Standortlager hier in der Gewestheim aktuell 92 Castore, also in den beiden Tunnelröhren stehen. Und mit den Brennelementen aus dem Block 2 werden es voraussichtlich dann 122 Castoren, die hier stehen. Was heißt das für das Thema Langzeitlagerung? Ursprünglich war ja geplant mit dem Gesetz, das 2017 verabschiedet wurde, zur Langzeitlagersuche, dass dann 2031 der Standort feststehen soll, wo dann das tiefengeologische Lager errichtet werden soll. Und jetzt hat die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, ja einen vollkommen neuen Zeitplan vorgestellt, hat gesagt 2031, was uns allen schon klar war, ist unrealistisch. Und es gibt jetzt eine rasche Variante, das bedeutet bis 2046 könnte der Standort feststehen. Und ich nenne es, es gibt die realistische Variante, wo die BGE sagt, und das wäre dann 2068, also statt 2031, 2068. Und da kommt natürlich das ganze Thema jetzt hoch, Was geschieht mit den Kastoren in den Zwischenlagern, die ja alle bundesweit für 40 Jahre, auch in der Gewässerschutzzone bis 2046 genehmigt sind? Und was macht die zuständige Behörde, also die BGE bzw. die BASE? Die haben jetzt ein Symposium gehabt, wo sich sogenannte Experten getroffen haben und starten jetzt ein Forschungsprojekt, um zu klären, wie lange über 40 Jahre raus besteht, welche Wahrscheinlichkeit, dass die Kastoren noch halten und dicht bleiben. Wovor sich allerdings die Politik eben hütet, und das ist so wie in den vergangenen 50 Jahren auch, Atommüll wird verschleiert, was für Gefahr es hat, Atommüll wird auch gelogen, was für Gefahr es hat, und das ganze Thema jetzt Zwischenlager, 16 Stück Standardzwischenlager gibt es bundesweit, und die Frage, wann steht eventuell ein tiefengeologisches Lager zur Verfügung, das wird noch vollkommen ausgeblendet und ist auch das, eine Aufgabe von uns, die wir dann auch hier vor Ort dann bekannt machen müssen. Denn der Bürgermeister und die ENBW sprechen ja davon, jetzt kommt in circa 15 oder 18 Jahren der Rückbau und dann die ENBW wird dann atomrechtlich entlassen und ist dann aus dem Schneider, aber der Atommüll und die beiden Zwischenlager, sowohl die Tunnelröhren, meine ich, wie auch das neue Lager, das gebaut wurde, die bleiben dann noch ewig da. Um was geht es insgesamt? Die ENBW selber hat jetzt Zahlen nochmal vorgelegt in ihrer Pressemitteilung, die auch mich überrascht haben. Die sagen jetzt nämlich, der Block 2 hat ein Volumen von 800.000 Tonnen Rückbau. Ich denke, da gehört vor allen Dingen auch dazu, dass da der 160 Meter Hybridkühlturm natürlich jetzt auch wieder zu muss, den der Block 1 nicht hatte, oder? Der ist schon immer dabei. Also 800.000 Tonnen, sagt die ENBW Block 2. Und ca. 400.000 Tonnen sind das Thema, was die ENBW schon früher gesagt hat, vom Block 1. Und dann haben wir zwei neue Atomgebäude. Die wurden ja in den letzten Jahren errichtet. Wenn man auf der anderen Seite vom Neckar steht, kann man es gut sehen, beziehungsweise auf dem Parkplatz, kann man so einen neuen Kamin rot-weiß angestrichen sehen. Das ist der Kamin für das neue Standortlager. Und das Standortlager hat eine unbefristete Genehmigung. Da gehen Spezialbehälter in der Anzahl 2600 rein, wo man Atommüll dann, sag's nochmal, zeitlich unbegrenzt lagern kann. Und das Thema ist auch, dass dort auch Sachen herkommen sollen, auch zum Bearbeiter in das andere große Lager, nicht nur von Neckar-Westheim, sondern auch ENBW plant, auch größere Teile von Philipsburg hierher zu bringen und hier dann zu versuchen zu dekontaminieren. Schacht Konrad, Stichwort, der schwach- und mittelradioaktive Müll. Schacht Konrad in der Nähe von Braunschweig ist ein ehemaliges Erzbergwerk, das schon vor langer Zeit dazu ausgewählt wurde, der Standort für Volumen 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Atommüll sein. Jetzt vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen war es, wurde wieder eine neue Zeitschiene verkündet. 2027 war der x-te Termin, wo es in Betrieb gehen sollte. Wer weiß, wann war der erste Termin, wo Schacht Konrad mal ursprünglich in Betrieb gehen sollte? Ich muss gestehen, ich habe es extra nachgucken müssen, ich wusste es auch nicht mehr. Das war bereits 1988. Und jetzt sagen sie, 2027 klappt auch nicht. Punkt, das lasse ich jetzt einfach so stehen, sonst wird es zu ausführlich. Das zu dem Thema halt, Atommüll verschwindet hier. Was ich da damit sagen wollte jetzt, zum Schluss von dem Bereich, von dem Themenbereich. Also die grüne Wiese wird es hier noch lange nicht geben, noch viele Jahrzehnte lang nicht. Und jetzt beginnt natürlich das, was wir nicht wollen, das Freimessen von den vielen 100.000 Tonnen von Müll und dem unkontrollierten Verteilen, die dann zwar offiziell unterhalb von den zuständigen Grenzwerten liegen, aber natürlich trotzdem noch Radioaktivität enthalten. Und wir sprechen hier von mindestens 1,2 Millionen Tonnen, wenn man das beide ganz einfach addiert, was die ENBW an Zahlen veröffentlicht, die dann hier unkontrolliert und ohne Nachweis für Straßenbau und für andere Maßnahmen verteilt werden sollen. Deshalb ist unsere Position hier von den BIs schon lange ganz klar. Wir lehnen dieses Freimessen ab, auch das geplante Deponieren, wie es vorgesehen ist, beides lehnen wir ab und müssen dies auch stark und weiter öffentlich kritisieren. So. Thema Energiewende, ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Energiewenderinnen. Wir wollen eine andere Energiewende mit der notwendigen Befreiung von den Fesseln der atomar fossilen Energie ohne erneute globale Ausbeutung. Martin, Anti-Atom aktuell, hat diese Überschrift kreiert und ich durfte dazu einen Artikel schreiben, der dann in der neuen AAA steht. Und der hat mich deshalb auch inspiriert, das heute in meiner Rede dann so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Dass wir also eine andere Energiewende wollen. Kurzer Rückblick, was in den Anfangsjahren, also Ende der 90er Jahre, in 2000 dann belächelt wurde, der Start der Energiewende von vielen, war ja dank dem Erneuerbaren Energiengesetz ein großer Erfolg. Sprich, auch bis 2017 hatten wir bereits 39% Nettostromerzeugung regenerative. Warum erwähne ich 2017? Weil in diesem Jahr hat dann die Bundesregierung, die damalige Bundesregierung im Auftrag der Konzerne, ich nenne es mal Ausbremsgesetze, mehrere in den Folgejahren beschlossen. Und 2017 ist auch deshalb ein wichtiger Brennpunkt, denn es gibt ja von den erneuerbaren Energienherausgebern auch immer Statistiken. Und da konnten wir sehen, dass 2017 von den vielen Millionen Energiewendeanlagen den vier großen Konzernen unter 5% gehörten. Und das heißt, die sind aufgewacht, so in den Jahren 2015, dass die Energiewende an ihnen vorbeigaloppiert, haben mobilisiert die Politik sowohl bundes- wie landesweit und haben es dann tatsächlich geschafft mit diesen Ausbremsgesetzen, dass der Zubau bei Wind quasi stark eingeschränkt wurde, man muss sagen, eigentlich zum Erliegen kam, das noch bis zum heutigen Tag. Auch bei der Photovoltaik, die geht es zwar letztes Jahr und das Jahr wieder aufwärts, haben wir noch lange die Zubaurate, wie wir die von 2013 bis 2017 hatten. Aber was konnten die vier Konzerne machen? Das heißt, man muss sagen, Vattenfall ist jetzt in Deutschland so gut wie aus dem Rennen. Also RWE, E.ON und EnBW, die konnten sich seit 2017 neu sortieren. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte auflisten, aber die haben ja Bad Banks gegründet, Stichwort Uniper. Es war so, dass auch der Aufsichtsratsvorsitzende EnBW vor vielen Jahren Szenarien durchspielen hat lassen, wie kann es mit der EnBW weitergehen. Und das letzte Szenario war der Konkurs. Und jetzt haben hauptsächlich RWE und E.ON den Befreiungsschlag gemacht, vor 3 Jahren circa. Das heißt, die sind jetzt keine Konkurrenten mehr, sondern sie haben das Geschäft nicht nur Deutschland, sondern europaweit aufgeteilt. RWE ist jetzt der produzierende Konzern mit sowohl fossil, auch noch mit Atom, beziehungsweise vor allem aber auch mit der erneuerbaren Anlage. Und E.ON ist der Vertreiber von Strom, von Gas und so weiter und ist dann groß ins Dienstleistungsgeschäft eingestiegen. Und die beiden sind jetzt auch, obwohl sie jetzt wieder monopolartige Stellung haben, werden sie nicht ausgebremst und sind jetzt, wenn man ein Europa-Ranking der Konzerne im Energiebereich macht, stehen die wieder unter den Top 10 auf Europa oder sogar, glaube ich, unter den Top 5. Warum sage ich das jetzt heute nochmal so als Rückblick und als rote Fahne? Weil es geht aus unserer Sicht darum, welche Art von Energiewende sich jetzt durchsetzt. Und da stehen wir jetzt wirklich dann nochmal am Scheide, am Schlüsselwelt. Denn die Struktur, die dezentrale Struktur für eine erneuerbare Energiewende ist eigentlich entscheidend, dass es überhaupt auch eine erneuerbare Energiewende gibt. Und da stehen sich jetzt zwei grundsätzlich verschiedene Modelle gegenüber. Die bereits in Schwung gekommene dezentrale Energiewende von unten mit Stadtwerken, mit viel Bürgerenergie und so weiter. Und dann aber jetzt diese neu sortierten Konzerne, die drei, hauptsächlich jetzt RWE und EnBW, die jetzt versuchen, ich sag mal, die Energiewende zu kapern durch neue Formen von Großanlagen. Was heißt das praktisch? Die Struktur von denen ist zentral. Sie besteht aus großen Kraftwerken, aus großen Stromtrassen, aus Pipelines und sie ist charakterisiert durch ausschließlich die Verteilung von oben nach unten. Die Verbraucherinnen sind abhängig und passiv zahlend. Und diese Kraftwerke, das ist mit entscheidend, die müssen laufend mit neuem Rohstoff versorgt werden. Über viele Umwandlungsketten wie Raffinerien und so weiter. Und Abbau, Umwandlung, Transport und Verbrennung sind gesundheits- und klimaschädlich und hinterlassen außerdem in allen Bereichen viele gefährliche Abfälle. Und die weltweit tätigen zentralistischen Konzerne, die haben natürlich eine große politische Macht, die sie auch einsetzen. Wirtschaftliche Größenordnungen sind wie die größten Konzerne, die es weltweit gibt. Und ihre Interessen gehen nicht nur über Lobbyismus, sondern auch über Erpressung und wenn es sein muss, auch über politisch-militärische Konflikte. Siehe zum Beispiel Mali, warum ist Frankreich in Mali? Weil es der Haupturanlieferant für ihre AKWs war. Und das, ja, Punkt. Auf der anderen Seite steht das, was wir wollen. Und zwar die Idee der dezentralen Nutzung und Erzeugung von Energie. Diese besteht aus sehr vielen Akteuren, aus vielen Stromerzeugern. Und sie ist überregional verbunden, erzeugt und verbraucht Energie aber vorwiegend dezentral. Sie verfügt über vorwiegend kleinräumige Netze mit Ausgleichs- und Speicheranlagen. Und entscheidend ist eine Verteilung in beide Richtungen, denn die Verbraucherinnen sind auch als Erzeuger aktiv beteiligt. Diese Anlagen benötigen natürlich in der Herstellung auch Rohstoffe, aber die weltweite fossile Struktur für die fossile Versorgung entfällt bei dieser erneuerbaren dezentralen Energiewende komplett. Diese Strom- und Wärmeerzeugung ist sehr umwelt- und klimafreundlich. Möglich ist auch weitgehend Recycling- und Kreislaufwirtschaft. Also es gibt es auch gerade aktuelle Zeitungsartikel dazu, wo dann jetzt die Möglichkeit besteht, dass man 80-90% von Windrädern wieder recycelt und so wieder neu verwenden kann. Und dies ist genau der Weg, den wir wollen, als weitere Kosten und umweltfreundliche Energieerzeugung möchten wir das in Deutschland, Europa und weltweit zu haben. Was macht jetzt aber die Politik momentan? Nun, CDU, CSU, die stehen praktisch auf der Seite der Klimaleugner, aus meiner Sicht, und sie wollen auf jeden Fall keine rasche Energiewende. Heute vor einer Woche haben wir ja politisch, sagen wir, im Nachkriegsdeutschland schon eine Besonderheit, eine Eruption gehabt. Heute vor einer Woche wurde in der Stichwahl in Thüringen zum ersten Mal ein AfDler gegen den CDU-Kandidaten, der in der Stichwahl von allen anderen Parteien unterstützt wurde, zum Landrat gewählt. Was macht der Friedrich Merz dann quasi unmittelbar danach? Er verkündet die neue CDU-Strategie für die kommenden Wahlen, auch für die Bundestagswahl 25, dass ab sofort die Grünen der politische Hauptgegner der CDU sind. Was macht der Merz und was macht der Söder diese Woche? Sie haben ein 10-Punkte-Programm verkündet, weil im Oktober ist die Landtagswahl in Bayern, im Oktober ist die Landtagswahl in Hessen, haben auch ein 10-Punkte-Programm verkündet. Und mit was kam der Merz dann ausführlich in den Nachrichten? Natürlich mit einer weiteren Hetze gegen Migration, dass diese aufhören müssen, dass diese stark reduziert werden muss. Also das, was diese beiden Parteien da treiben, ist nichts anderes als wie Wegbereitung, Wahlkampf für die AfD. Und ja. Wir haben aber auch das Problem natürlich, dass die Ampelregierung, die gestartet ist, zukunftsweisend hier Politik und Energiewende zu gestalten, dass die Ampelregierung natürlich ein FDP-Problem hat. Denn de facto ist die FDP ein Statthalter der Konzerne, wo auf jeden Fall klar ist, sie möchten nicht weg von den Fossilen, zumindest das möglichst noch Jahre und Jahrzehnte nutzen. Und sie faseln dann sowas wie Technologieoffenheit und Technologiefreiheit ununterbrochen, in dem Sinne, dass dann jeder Einzelne entscheiden kann, wann er was macht. Und das im Hintergrund, der Markt wird es dann schon irgendwie richten, man muss nur die Steuerung im Markt überlassen. Zum Thema synthetische Kraftstoffe sage ich so gut wie nichts, außer, dass die 15 bis 20 Mal umweltschädlicher sind, als wenn man Erneuerbare halt direkt nutzt. Punkt. Ja, die Ampelregierung hat natürlich aber bereits im Juni letzten Jahr, sagen wir mal, die ersten Gesetze von den Grünen stark mitgeprägt, auch vom Habeck, sage ich mal, angeschubt, verabschiedet, wo was gut ist, dass die Zubauraten von den Erneuerbaren stark hochgesetzt werden, dass auch andere Planungen gemacht worden sind, die allerdings über viel zu lange Zeiträume gehen. Wie zum Beispiel die Frage Bereitstellung der Fläche. Da steht in dem Gesetz drin, dass man erst bis 2027 die Hälfte von den 2% bereitstellen muss und bis 2032 dann zwischen 1,8 und 2%. Das geht natürlich gar nicht und das wurde bis zum heutigen Tag noch nicht korrigiert. Und das Haupthindernis von dem, was ich vorhin mit 2017 und Ausbremsgesetze erwähnt habe, es ist der Ausschreibungszwang, der damals eingeführt wurde. Ausschreibungszwang wirklich für jedes Windrad, für jeden Windpark und für alle größeren PV-Anlagen. Und dieser Ausschreibungszwang besteht immer noch. Und der ist mit das Haupthindernis, warum wir bis zum heutigen Tag in bundesweit nur ganz kleine, geringe Zubaurate beim Wind haben, weil es gibt jetzt keine feste Einspeisevergütung mehr, sondern man muss sich dann dort bewerben und die Bundesnetzagentur ergibt dann einen Zuschlag an diejenigen, die die niedrigste Einspeisevergütung haben möchten. Es gibt dann zwar jetzt eine Südquote von 15% oder 20%, die allerdings praktisch überhaupt nicht funktioniert. Deshalb ist das Zentrale für uns, der Ausschreibungszwang muss weg und es muss über die Laufzeit sowohl von Wind wie auch von PV eine garantierte Mindestvergütung geben. Nur Marktpreise, nur Direktvermarktung reicht nicht. Momentan haben wir natürlich dank Putins Krieg in Anführungszeichen sehr hohe auch Strompreise, aber das kann sich auf jeden Fall ja wieder ändern. Und wenn einer heute jetzt neue Anlagen plant, dann geht er von einem Zeitraum von mindestens 25 Jahren aus. Und deshalb ist die Forderung von den großen Verbänden, dass es da dann garantiert eine Mindesteinspeisevergütung geben muss. Und das müssen wir auch weiter propagieren. Ja, und praktisch ist das, was die Ampelregierung jetzt macht, vor allen Dingen auch im letzten Jahr angeschubt hat, eine langfristige Förderung von Öl und Gas. Die fossile Bevorzugung geht also weiter. Begründet wird dies mit Putins Krieg in der Ukraine und den energiewirtschaftlichen Folgen daraus. So stehen 40 Milliarden Euro bereit, die Wasserstoffstrategie umzusetzen. Damit wird eine neue, große, fossile auch Infrastruktur erzeugt, denn grüne Energie steht noch nicht zur Verfügung, dann will man mit Gas jetzt Wasserstoff erzeugen. Und dies natürlich unter Beteiligung der jetzigen Konzerne. Und wie Flüssiggas soll auch Wasserstoff in großem Umfang importiert werden. Deshalb stellen wir ja die Frage, warum eine neue Großtechnologie in der Dimension statt weitere rasche Energiewende, das wäre der sinnvolle und der richtige Weg, weg von Gas und weg von Öl zu kommen. Dann noch was zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist so das Thema, wo mich sofort elektrisiert. Und zwar deshalb, weil Wasserstoff, sage ich mal auch, ist dann sinnvoll für bestimmte Bereiche, allerdings für die Großindustrie, nicht in dem Umfang, wie die heute Energie verbrauchen, sonst muss man drastisch reduzieren, sondern Wasserstoffproduktion ist dann sinnvoll, ich nenne es bewusst, wenn man überschüssige erneuerbare Energien hat. Dann kann man sich überlegen, für welchen Bereich brauche ich Wasserstoff, um das umzuwandeln. Denn der Einsatz von Wasserstoff ist quasi auf der ganzen Kaskade, um Wasserstoff zu produzieren, Energieverschwendung. Warum? Weil Wasserstoff hat sehr große Umwandlungsverluste. Der Transport von Wasserstoff, wie es jetzt geplant ist, über weite Entfernungen, verschlechtert nämlich die Bilanz und den Ertrag und führt dazu, dass am Ende maximal noch ein Viertel der eingesetzten Energie in Form von Wasserstoff, Ammoniak und was auch immer zur Verfügung steht. Und dann sind da viele Anlagen notwendig, also Elektrolyseanlagen. Zum Transport muss Wasserstoff auf minus 253 Grad gekühlt werden, damit er flüssig wird. Dann Transport, du brauchst dann Häfen, du brauchst dann wieder eine Rückverwandlung und dann musst du das Ganze auch noch verteilen über LKWs, über Pipelines und so weiter. Und das größte Problem beim Wasserstoff ist, dass man Unmengen von Wasser benötigt. Für die Herstellung von einem Kilo Wasserstoff werden 9 bis 10 Liter Wasser benötigt. Und woher soll der Wasserstoff nach den Regierungsplänen kommen? Aus Norwegen, aus Kasachstan, aus Kanada, da sind bereits Verträge bzw. Fördermillionen zugesagt worden. Aber er soll natürlich auch kostengünstig aus vielen afrikanischen Ländern kommen. So gibt es bereits Kooperationen oder angebahnte Vertragsabschlüsse mit dem Senegal, mit Nigeria, vor allen Dingen auch mit Namibia, dem Kongo und Angola. Also gerade aus dem Kontinent, der von den Folgen des Klimawandels, Dürren und Wassermangel seit Jahrzehnten am stärksten betroffen ist, wo es über 20 Millionen Klimaflüchtlinge schon lang gibt, wo es Regionen gibt, wo man nicht mehr Landwirtschaft betreiben kann, wo die Menschen nicht mehr leben können wegen Wassermangel. Und Beispiel Namibia, das soll ein Projekt sein von 15 Milliarden US-Dollar und dann verwendet man mindestens 1 Milliarde US-Dollar, um Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen, damit man dort dann den Wasserstoff erzeugen kann. Also es ist eine neue Form von, ich nenne es mal, industrieller Kolonisation und das lehnen wir rundweg ab und das werden wir auch öffentlich anprangern, das darf so nicht realisiert werden. Ja, aber positiv, was gibt es für Szenarien für eine rasche weitere Energiewende? Aus Sicht von, sag ich mal, den großen Verbänden. Man kann feststellen, dass eigentlich jetzt, was die Wissenschaft angeht, dass es da schon lange keine Klimaleugner mehr gibt. Da meine ich jetzt nicht die politischen Populisten und sonst was, sondern der Klimawandel finden nonstop Konferenzen jetzt statt, auch weltweite Konferenzen, wo man versucht, Absprachen zu treffen. Es ist auch im Prinzip klar, dass das Klimaziel von 1,5 Grad schon immer gehalten werden kann, sondern dass es gerissen wird und deshalb praktische Maßnahmen dringender denn je sind. Aber das Ganze geht natürlich nur, wenn man wirklich alles dekarbonisiert, also ohne CO2. Und das Ganze geht wirklich nur, wenn man auf Basis von Erneuerbaren das dezentral verwirklicht. Über Wohnen, Heizen haben wir in den letzten paar Wochen ja viel gehört. Auch die Frage Mobilität mit auf die Straße kleben ist ein permanentes Thema. Wird das Übelste gegen gehetzt, also politisch und auch juristisch unter aller Kanone hervorgegangen. Das ganze Bereich ist also wichtig und gehört auch aus unserer Sicht zusammen, dass man das dann beleuchtet. Beim Thema Strom allerdings könnte man jetzt wirklich voll durchstarten. Und da ist die Forderung, dass es keine Behinderung mehr bei der Stromerzeugung und bei der Stromverteilung an Dritte geben darf. Auch die Gesetze, die jetzt die Ampelregierung gemacht haben, sind da immer noch Hürden. Nicht nur beim Mieterstrom, sondern es ist überhaupt nicht klar, wie kann man zum Beispiel Strom an Dritte weitergeben, in Quartierslösungen und so weiter. Das muss auf jeden Fall rasch, oder das muss eigentlich sofort genehmigt werden, damit man es rasch verwirklichen kann, so muss ich sagen. Volker Quaschning und der Solarverein Aachen sind da somit diejenigen, die sich schon längst mit der Frage auch hundertprozentige erneuerbare Energiewende beschäftigen. Und die haben Szenarien jetzt entwickelt, wie kann man dann bis 2035 wirklich eine hundertprozentige Energiewende beim Strom hinbekommen. Die gehen als Größenordnung davon aus, dass man beim Wind, da haben wir momentan 55 Gigawatt, dass man da bis 35 dann 270 Gigawatt installiert und das auch praktisch machen könnte, wenn man möchte, und dann weiter auf 550 Gigawatt geht. Bei der Photovoltaik gibt es die allergrößten Potenziale. Wir haben momentan jetzt ca. 70 aktuell Grad Gigawatt. Da kann man bis 35 dann auf 400 Gigawatt gehen und perspektivisch möglich sind mindestens 1000 Gigawatt an Photovoltaik. Nicht nur jetzt auf Dächern, so wie man es klassisch gemacht hat, nach Süden ausgerichtete Dächer, sondern es ist klar, man kann genauso Ost-West-Dächer, man kann genauso Fassaden machen, man kann auch Wände machen und bestimmte Freiflächen, wie zum Beispiel auch Parkplätze und Ähnliches, könnte man alles mit Photovoltaik dann bestücken, um so einen Quantensprung zu kriegen. Und das Ziel bei dem Ganzen muss sein, dass man Quartierslösungen realisiert, so wie es einige Stadtwerke und manche Kommunen schon machen, sowohl für Strom wie auch für Wärme. Und dort dann auch Speicher mit einbaut. Es ist überhaupt nicht zielführend oder für die erneuerbare Energiewende richtig, wenn man sozusagen jede Wohnung oder jedes Einfamilienhaus, jedes Haus mit extra Speicher versieht. Nee, da brauchen wir Quartierslösungen, das ist viel sinnvoller. Baden-Württemberg, das ist jetzt was Positives von unserer grünen Regierung. Das Thema Wärmeplanung hat ja die FDP, sei mal wieder, stark abgeschossen und thematisiert, dass das nicht so schnell kommen soll. Aber Thema Wärmeplanung ist so, dass die größeren Städte in Baden-Württemberg schon daran arbeiten und die auch bis Ende dieses Jahres fertig sein sollen. Deshalb gibt es inzwischen auch schon kleinere Kommunen wie selbst Tamm oder Aschberg, Ludwigsburg und Bietigheim sowieso, die da aktiv dran arbeiten, um auch zu klären, wo ist Fernwärme dann zukünftig möglich. Das ist der richtige Weg. Was sind weitere wichtige Akteure aus unserer Sicht? Ja, das sind auch Industriebetriebe. Und zwar sowohl bei der Erzeugung von Strom und Wärme, wie vor allen Dingen auch bei den Synergien. In jedem industriellen Prozess brauchst du sehr viel Druckluft, brauchst du Strom, erzeugst du Wärme. Und dann musst du das Ganze dann quasi ableiten, um zu kühlen, sonst wäre die Fabrikhalle ein Saunaclub. Und auf der anderen Seite hast du extra Anlage in jedem Industriebetrieb, der sozusagen Kälte und Wärme dann separat noch erzeugt. Das muss sofort abgestellt werden, dass hier eine komplette Planung herkommt, mit welchen Synergien können da auch Industriebetriebe ihre Energie selber zum Großteil erzeugen und dann viel besser, was Wärme und was Kälte und Strom angeht, auch dann so vernetzen. Wir fordern auch, dass es ein Investitionsprogramm gibt von Bund, Ländern und Kommunen, dass PV auf alle Flächen, also sowohl Dächer wie andere Flächen, von öffentlichen Gebäuden kommt, sinnvollerweise dann auch gekoppelt in dem Sinne mit Solarthermie, also dass man auch Warmwasser macht und da könnte man sofort dann quasi von Winter zu Winter sehr viel Öl und Gas einsparen, wenn man das realisiert, natürlich bei Schulen, also bei Rathäusern, also auch dort in größeren Dimensionen denkt, um das dann voranzubringen. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und deshalb sehen wir auch unsere Aufgabe da drin, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage führen, wie ein gutes Leben für alle mit sehr viel weniger Einsatz von Energie zu erreichen ist. Und dazu gehört, die bisherige Nutzung von klima- und umweltschädlichen Ressourcen rasch zu beenden. Viele Akteure von unten, das ist die Erfahrung, die wir jetzt seit 20 bis 30 Jahren haben, viele Akteure von unten können eine andere Energiewende schaffen, ohne die atomar-fossilen Fesseln und ohne erneute globale Ausbeutung. Das ist das, was wir wollen.